Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jasser und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 29. Dezember 2021, gleich dem 8. Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie unseren Beitrag Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhauptes. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, gute Einigung für alle Parteien ist möglich. USA, bei Wiener Gesprächen wurden Fortschritte gemacht. Und Iran. Wir haben keine Angst vor Feindseligkeiten aus irgendeinem Land. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian, gute Einigung für alle Parteien ist möglich. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran hält es für möglich, eine gute Einigung für Iran und alle Parteien der G4+1 bei den Wiener Gesprächen zu erzielen. Die Verhandlungen sind auf dem richtigen Weg und es ist wichtig, dass wir einen gemeinsamen und einheitlichen Text haben, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian am Dienstag gegenüber IRIB zum Verhandlungsprozess mit der G4+1 in Wien. Das iranische Verhandlungsteam hat sich auf diesen Text konzentriert und die anderen Seiten haben sich auf die Themen konzentriert, die wir in Klammern gesetzt haben, das heißt auf Meinungsverschiedenheiten, fügte er hinzu. Außerdem sagte Amir Abdullahian, dass das iranische Verhandlungsteam stark in die Gespräche mit den gegnerischen Parteien der G4+1 eingebunden sei und Enrique Mora von der Europäischen Union arbeite im Namen der EU aktiv daran, seine koordinierende Rolle in dieser Hinsicht fortzusetzen. Der iranische Außenminister stellte fest, wenn die anderen Parteien die Verhandlungen mit guten Absichten zum jetzigen Zeitpunkt fortsetzen, ist es möglich, eine gute Einigung für alle Parteien zu erzielen, und wir können dieses Ziel erreichen. Wenn bei den anderen Parteien in den weiteren Verhandlungsphasen Ernsthaftigkeit und Wohlwollen gesehen werden, ist eine Einigung bald und in naher Zukunft zu erwarten, fügte er hinzu. USA, bei Wiener Gesprächen wurden Fortschritte gemacht. Der Sprecher des US-Außenministeriums räumte gleichzeitig mit der 8. Gesprächsrunde zwischen Iran und der G4+1 im österreichischen Wien ein, dass in den letzten Wochen bei den Gesprächen gewisse Fortschritte erzielt worden seien. Ned Price hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington gleichzeitig mit der Fortsetzung der Schaffung einer anti-iranischen Atmosphäre und dem Einsatz von Taktiken, um Druck auf Iran am Verhandlungstisch auszuüben, behauptet, dass Iran bestenfalls die Gespräche verzögere und gleichzeitig sein Nuklearprogramm beschleunige. Price wiederholte auch die ständigen Vorwürfe Washingtons gegen die nuklearen Fortschritte Irans, ohne das israelische Nukleararsenal in der westasiatischen Region zu erwähnen. Gleichzeitig stellte er jedoch fest, dass in der letzten Gesprächsrunde geringe Fortschritte erzielt worden seien. es aber noch zu früh sei, um Aussagen über die Tragweite dieser Entwicklungen zu treffen. Der Sprecher des US-Außenministeriums behauptete auch, dass alle Fortschritte bei den Gesprächen im Vergleich zur Beschleunigung der nuklearen Fortschritte Irans zu langsam seien. Auch der stellvertretende russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitri Polyansky, äußerte die Hoffnung, dass das Atomabkommen mit Iran unter den gegebenen Bedingungen wiederbelebt werde. »Ich weiß, es ist nicht einfach«, sagte Polyansky Reportern in einem kurzen Interview. »Aber ich bin sehr optimistisch. Wir haben alle notwendigen Voraussetzungen für den erwarteten Erfolg, damit wir verkünden können, dass der JCPOA wieder einsatzbereit ist.« Auch Michael Ulyanov, der Leiter des russischen Verhandlungsteams bei den Wiener Gesprächen, sagte, die Chancen auf eine Einigung zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA seien sehr hoch. Um ehrlich zu sein, bin ich zum jetzigen Zeitpunkt relativ optimistisch und sehe keinen objektiven Grund zum Zweifeln, so Ulyanov am Dienstag gegenüber dem Magazin Foreign Policy. Die 8. Gesprächsrunde zwischen Iran und der G4+1 zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen begann am 27. Dezember 2021 mit einer Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission unter dem Vorsitz von Ali Boredikani, dem leitenden Verhandlungsführer der Islamischen Republik Iran, und Enrique Mora, dem stellvertretenden Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Iran. Wir haben keine Angst vor Feindseligkeiten aus irgendeinem Land. Der iranische Botschafter in London sagte in Reaktion auf die unbegründeten Vorwürfe Großbritanniens gegen Iran, wir werden keine Angst vor Feindseligkeiten aus irgendeinem Land haben. Mohsen Bahorwand, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in London, schrieb am Dienstag auf seiner Instagram-Seite in Reaktion auf die unbegründeten Äußerungen des britischen Ministers für Sicherheit Damian Hinz, der Iran als feindliches Land bezeichnete, »Wir befürworten keine Feindseligkeiten gegenüber einem Land, mit dem wir diplomatische Beziehungen unterhalten.« Er fügte hinzu, »Gegenseitiger Respekt und gegenseitige Interessen sind die Grundsätze der iranischen Außenpolitik.« Der iranische Botschafter in London betonte außerdem, »Wir werden darauf bestehen, unsere Sicherheit zu gewährleisten und die nationalen Interessen Irans zu wahren, und wir werden zu unseren Prinzipien stehen.« Das Prinzip der Gegenseitigkeit ist auch eines der üblichen und etablierten Prinzipien der diplomatischen Beziehungen, die wir berücksichtigen. In einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Daily Telegraph behauptete der britische Minister für Sicherheit Damian Hinz, Russland, China und Iran seien auf verschiedene Weise in Cyberangriffe, militärische Vorbereitungen und Fake-News-Kampagnen gegen London verwickelt. Die drei von mir erwähnten Länder verfügen über menschliche und physische Fähigkeiten und eine große Präsenz im Cyberspace, die in großem Umfang genutzt werden kann, fügte Hinz hinzu. Generalmajor Rashid, glauben Sie an die Militärmacht Irans oder warten Sie auf enorme Kosten jeden Angriffs? Der Kommandant des iranischen Hauptquartiers Khatam al-Anbiya hat den Feinden Irans geraten, die Macht der Streitkräfte des Landes nicht auf die Probe zu stellen, da sie die Kosten einer umfassenden Konfrontation mit der Islamischen Republik Iran nicht zahlen könnten. Generalmajor Gholam Ali Rashid warnte am Dienstag vor einer Reaktion Irans zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sollte der Feind den kleinsten Fehler machen. Die Feinde sollten wissen, dass wir sie immer im Auge behalten. Wir sind bereit und wir werden ihnen sicherlich mehr Kosten im Vergleich mit dem, was sie erreichen können, auferlegen, versicherte Generalmajor Rashid. Er hoffe, dass der Feind nicht versuchen werde, unseren Willen und unsere Stärke auf die Probe zu stellen, sonst könne er die Kosten einer umfassenden Konfrontation nicht zahlen. Der Glaube an die Macht der Islamischen Republik Iran wird die Feinde definitiv weniger kosten, fügte Generalmajor Rashid hinzu. Die Spannungen zwischen Iran und den USA und dem israelischen Regime haben insbesondere über die laufenden Verhandlungen in Wien zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zugenommen. Das israelische Regime hat gedroht, Iran anzugreifen. Der Kriegsminister des zionistischen Regimes, Benny Gantz, sagte amerikanischen Regierungsverantwortlichen, er habe das Militär angewiesen, sich auf einen möglichen militärischen Angriff auf iranische Nuklearanlagen vorzubereiten. Iranische Generäle haben ihrerseits das Regime von Tel Aviv entschieden vor jeglichen Abenteuern gegen das Land gewarnt und eine vernichtende Reaktion auf jeden Angriff versprochen. Die iranischen Revolutionsgarden Sepah begannen vergangene Woche eine große Militärübung, bei der sowohl der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte Generalmajor Mohammad Bagheri als auch der Kommandeur der Revolutionsgarden Sepah Generalmajor Hossein Salami davor warnten, dass die iranischen Streitkräfte die Hände von Aggressoren im Falle eines Angriffs auf das Land abschneiden werden. Für dieses Jahr sind 25 groß angelegte Übungen geplant, so Generalmajor Rashid. Er sagte, dass die iranischen Streitkräfte jedes Jahr Militärübungen abhalten, um die Wahrnehmung feindlicher Bedrohungen zu testen und den Grad der Kampfbereitschaft einzuschätzen. Und vor allem zeigten die Übungen den Anpassungsgrad der Vorbereitungen an die bevorstehenden Risiken. Kreml. Russland bereitet Treffen mit Iran vor. Der Kreml teilte mit, dass die Vorbereitungen für Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi Anfang des neuen Jahres im Gange seien. Kontakte auf höchster Ebene zwischen Russland und Iran würden vorbereitet, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Dienstag vor Reportern. Wladimir Putin hatte zuvor gesagt, er rechne mit dem Besuch des iranischen Präsidenten in Russland Anfang 2022. Der russische Präsident versprach zudem, dass Russland Iran ausführlich über den Stand der Gespräche mit den USA zu den Themen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans zum iranischen Nuklearprogramm JCPOA informieren werde. Ali Bahodori Jahromi, der Sprecher der iranischen Regierung, sagte bei seiner Pressekonferenz am Dienstag, der Präsident der Islamischen Republik Iran wird Anfang des Jahres 2022 nach Russland reisen. Er fügte hinzu, um die strategische Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland fortzusetzen, hat der russische Präsident Wladimir Putin den Präsidenten der Islamischen Republik Iran zu einem Besuch nach Russland eingeladen, der Anfang nächsten Jahres stattfinden soll. Diese Reise wird im Rahmen der iranischen Politik stattfinden, die auf bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit mit Priorität auf den Nachbarländern basiert und der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Wirtschafts- und Handelskooperationen, so Bahodori Jahromi weiter. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt und mit Dunst bedeckt, bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 6, Mashhad 6, Isfahan 2, Shiraz 7 und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück, Etemad, Vertrauen, gesungen von Yovar Ehtedari. Thank you.
اعتمادمو گرفتی از دوباره دل سپردن فرصتی نمونده با من دیگه حتی واسه مردن بین ما چیزی نمونده ایرانی شکسته تو برو بذار بمونم پشت این درای بسته کاش آقالا میدونستی که تو رو ساده نباختم دل به عاشقی سپردم اگه سوختم اگه سوختم کاش آقالا میدونستی که تو رو ساده نباختم دل به عاشقی سپردم اگه سوختم اگه چشماتو میبینه دیگه فرصتی ندارم سهم من از تو همینه آتیم ترانه هارو به شب و ستاره به اسبا بی کسی قسمت من بود تو برو خدا نگه اعتمادمو گرفتی از دوباره دل سپردن فرصتی نمونده با من دیگه حتی واسه مردن بین ما چیزی نمونده ایرانی شکسته تو برو بذار بمونم پشت این درای بسته کاش آقالا میدونستی که تو رو ساده نباختم دل به عاشقی سپردم اگه سوختم اگه سوختم کاش آقالا میدونستی که تو رو ساده نباختم دل به عاشقی سپردم اگه سوختم اگه سوختم چشماتو میبینه دیگه فرصتی ندارم سهم من از تو همینه آتیم ترانه هارو به شب و ستاره به اسبا بی کسی قسمت من بود تو برو خدا نگه کاش آقالا ساده نباختم دل به عاشقی سپردم اگه سوختم اگه سوختم کاش آقالا میدونستی که تو رو ساده نباختم دل به عاشقی سپردم اگه سوختم اگه سوختم کاش آقالا میدونستی که تو رو ساده نباختم دل به
Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung. Moral islamisch gesehen. Es lässt sich ein wichtiger Unterschied zwischen der islamischen Ethik und anderen Morallehren feststellen. Wir haben bereits mehrere Merkmale der Moral laut islamischer Kultur betrachtet. Dazu gehören die Kenntnis von uns selbst als Wesen mit einer immateriellen Seite und die religiöse Motivierung zu allen moralischen Handlungen, die Verinnerlichung der moralischen Werte und die Harmonie mit der gottgegebenen, nach Gott orientierten Natur. Weiterhin zählen zu den Merkmalen der islamischen Moral die Nutzung der Aufklärung durch die Propheten, die Befolgung der Vernunft und Vorsicht gegenüber egoistischen Launen und Verlockerungen Satans, das Bemühen um Wahrung des hohen Platzes, den Gott dem Menschen zugewiesen hat, nämlich sein Statthalter auf Erden zu sein, und die Wahrung der Würde, die Gott dem Menschen verliehen hat, sowie das Emporsteigen zu den Gipfeln der Vollkommenheit mit Hilfe des Glaubens an Gott und das Jenseits. Der Mensch soll davon überzeugt sein, dass in der kommenden Welt vor dem Gericht göttlicher Gerechtigkeit seine Taten berechnet werden. In diesen umfassenden, einleuchtenden und grundlegenden Merkmalen nimmt die islamische Ethiklehre einen herausragenden Platz ein. Als Beweis für diese Aussage wollen wir die Standpunkte einiger anderer Morallehren betrachten. Die meisten Denker sind der Ansicht, dass moralische Werte den Völkern zum Wohle gereichen und Gesellschaften, in denen moralische Tugenden fehlen, untergehen werden. Aber eine Gruppe von früheren und heutigen Theoretikern predigen, dass der Genuss im Leben die Hauptsache ist, während die moralischen Tugenden die Freude an den Vergnügungen des Lebens verhindern. Sie sagen: Wieso ist es nötig, dass der Mensch sich in seinem kurzen Leben einschränken und sich viele Genüsse vorenthalten soll? Gemäß Beurteilung des Korans haben sich solche Leute und ihre Anhänger den Äußerlichkeiten des Lebens verschrieben und achten nicht darauf, dass dieser Welt ein anderer folgt. Sie wollen nichts vom Jenseits wissen, glauben nicht an das Leben nach dem Tod und streben nach dem höchstmöglichen Genuss im Diesseits. Gegen diese Art von Sichtweise lässt sich einwenden, dass der Mensch nicht ohne Ziel erschaffen wurde, so dass er wie das Vieh auf der Weide ohne irgendwelche Verantwortung grenzlos Launen und Gelüsten folgen soll. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat eine solche Einstellung wie folgt abgelehnt: Selbst wenn wir nicht auf das Paradies hoffen und uns nicht vor der Hölle fürchten sollten, gebührt es sich dennoch, nach dem Erwerb von edlen Charakterzügen zu streben. Zitat aus Mustadrakul Wasail, Band 11, Seite 193. Thank you. Die Vernunft und die unversehrte innere gottzugewandte Natur lehnt Freiheit ohne Verantwortung und uneingeschränkte Suche nach Genuss ab. Sie bestätigt das Prinzip, dass der Mensch, wenn er sich entfalten und vervollkommnen möchte, einige logische Grenzen einhalten muss und dass er seine menschliche Würde nicht für die Befriedigung von Gelüsten und Zügellosigkeiten opfern darf, da diese letztendlich die Menschen Schande und Verdruss bereiten. Wie sagt man noch im Persischen in einem Sprichwort? Yek lahse havasroni, yek omr pashimoni, was so viel bedeutet, dass jemand manchmal ein ganzes Leben lang bereuen muss, dass er sich für einen Augenblick seinen Gelüsten hingegeben hat. Ein Augenblick Lüsternheit, ein Leben lang bereut. Eine andere Theorie, die hinsichtlich der Moral aufgetischt wird, handelt davon, dass die Moral auf dem Individualismus aufbaut. Das heißt, im Mittelpunkt dieser Theorie steht der einzelne Mensch. Diese Ansicht stammt aus der westlichen kapitalistischen Welt. Ihre Anhänger sagen, ein jeder muss in allen Dingen, darunter auch hinsichtlich moralischer Schranken, bedingungslose Handlungsfreiheit besitzen. Er soll das Leben, so wie er es möchte, genießen können, es sei denn, dieser Genuss ruft Leid hervor und hat zur Folge, dass ihm dadurch größere Genüsse verwehrt bleiben. Dreh- und Angelpunkt dieser Auffassung sind in Wahrheit das Wohl und die Interessen des Einzelnen. Sie befürwortet also auf gewisse Weise den Egoismus. Denn immer, wenn der Mensch zwischen seinen eigenen und den Interessen der Allgemeinheit entscheiden soll, stellt er die persönlichen Vorteile und Freuden über das Allgemeinwohl und verletzt, falls er das für nötig hält, die Rechte anderer. Das Gegenteil zu dieser Theorie vertreten diejenigen, die die Gesellschaft als das Wichtigste betrachten, ihr Verhalten nach dem Wohl der Gesellschaft ausrichten und ihr Handeln stets in Einklang mit der Mehrheit der Bevölkerung bringen. Zwar ist eine solche Einstellung einer Moral, die auf dem Individuum als Mittelpunkt beruht, vorzuziehen, aber sie hat dennoch einen wichtigen Mangel. Es geht nämlich hierbei nicht unbedingt darum, ob ein Verhalten zu Recht oder zu Unrecht, richtig oder falsch ist, sondern es geht darum, sich so zu verhalten, wie die Gesellschaft es wünscht und, wie auch immer, die anderen zufriedenzustellen. Die moralischen Prinzipien des Islams bilden einen Gegensatz zu den beiden Anschauungen, von denen die eine das Individuum und die andere die Gesellschaft als die Hauptsache betrachtet. Der Islam sieht die Gesellschaft und den Einzelnen nicht als zwei getrennte Größen und sagt, dass das individuelle und das soziale Verhalten sich gegenseitig beeinflussen und die individuelle und gesellschaftliche Moral nicht unabhängig voneinander entstehen.
Thank you.
Der Islam, und das ist noch wichtiger, gewährleistet die Interessen des Einzelnen und der Gesellschaft und erkennt sie dann an, wenn sie nicht aus egoistischen und diabolischen Launen hervorgehen, sondern stattdessen im Zeichen Gottes und der Menschlichkeit stehen. Das ist genau der Grund, weshalb Gott seine auserwählten Propheten auffordert, nicht den Wünschen und launischen Neigungen der Menschen zu folgen und zu seinem Prophet Muhammad Salawatullah alai in Sure 6 An'am, Vers 116 sagt: Wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie dich von Allahs Weg ab in die Irre führen. Sie folgen nur Vermutungen und sie raten nur. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es folgt unser zweites Musikstück, Sepidor, die Pappel, vorgetragen von Alireza Qurbani.
O eşqi, qisse şuru mişe Unca ketre yas mi piçe من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن رشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم مشق شهادت میکنم مردای این خواه از روی دست و بازوی بی سر سوخته تو خون آتیش هر جایی خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدا شال دلیری و سلح شوری سفر میگیره دنیاشون با موج و
قسم میشن پای قطارای فشنگ و شون پای قطارای فشنگ و شون مشق شهادت میکنم مردای این خان از روی دست و بازوی سقای بیدست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جای این خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده پیچیده با باد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه جان چلاله واژگون میشه
Es geht weiter mit dem Beitrag Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhauptes. Weiterhin guten Empfang. Der Niedergang der Vereinigten Staaten ist eines der am häufigsten untersuchten Themen bei Studien zu internationalen Beziehungen im letzten halben Jahrhundert. Die diesbezüglichen Äußerungen des geehrten Revolutionsführers enthalten wichtige Punkte, um die Anzeichen des Niedergangs der USA zu erkennen. Die Erfolgslosigkeit der USA, trotz einer vollkommen verkehrten Darstellung ihrer Macht und der Lage in Iran, ist einer der Indikatoren, die der Revolutionsführer als Zeichen des Niedergangs der USA und der Niederlage ihrer Hegemonie bezeichnet. In einer Rede führte Ayatollah Khamenei die Verwirrung und Panik der mit den USA verbundenen Regime in der Region, insbesondere des zionistischen Regimes und dessen unsinnigen Gerede, auf Ängste und Sorgen bezüglich der Tatsache zurück, dass sich die USA im internationalen und innenpolitischen Umfeld ihrem Niedergang nähern. Er zitierte dazu prominente US-Politiker und Experten, die selbst eingestehen, dass das amerikanische Gesellschaftssystem von innen her verrottet ist. Manche haben sogar schon von einer postamerikanischen Ära gesprochen. Die Niederlagen, die die USA vom Islam und der islamischen Revolution einstecken mussten, das zunehmende Ansehen und die Respektierung Irans in der Region und auf der Welt, das Versagen der Vereinigten Staaten in der Atomfrage und bei den Sanktionen sowie die Erfolgslosigkeit der amerikanischen Boshaftigkeiten in der Region sind andere Fälle, die das iranische Revolutionsoberhaupt als Zeichen des Niedergangs der USA aufzählt. Die Niederlage der USA beim Öldiebstahl war ein weiterer Schlag, den die Revolutionsgarden Irans der US-Hegemonie in der Region versetzten. Ende Oktober 2021 stahlen US-Terroristen bei einem offensichtlichen Raubüberfall einen iranischen Öltanker in den Gewässern des Golfes von Oman, um die Ölladung dann an ein anderes unbekanntes Ziel umzuleiten. Mit dem entscheidenden und maßgeblichen Eingreifen der Marinekräfte der islamischen Revolutionsgarden scheiterte diese Piraterie und die amerikanische Hegemonie in der Region musste eine weitere schwere Niederlage einstecken. Mit einer glorreichen Hubschrauberoperation übernahm die Marine der Revolutionsgarden die Kontrolle des gestohlenen Öltankers und führte ihn zurück in iranische Hoheitsgewässer. In einer Analyse beschrieb der libanesische Sender Al-Mayadin die Beschlagnahme des verdächtigen Tankers in den Gewässern des Golfes von Oman als eine weitere Niederlage bezüglich Macht und Hegemonie der USA. Al-Mayadin warf die Frage auf, was Amerikas Verbündete trotz des angeschlagenen Images Washingtons und der aufeinanderfolgenden Niederlagen von den USA noch erhofften. Irans Raketenangriff auf den US-Stützpunkt Ain al-Assad im Irak nach der Ermordung von General Soleimani, dem Kommandeur der Quds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden, zusammen mit der Niederlage des US-Piraterie-Komplotts deuten allesamt auf den Niedergang der amerikanischen Macht hin. Der Niedergang der amerikanischen Macht ist zweifellos ein wichtiges Ereignis, welches die aktuelle Situation in der Region und in der Welt verändern wird. Das Revolutionsoberhaupt stellte in seiner Analyse dieses Schlüsselthemas fest: Wir müssen nicht nur den Feind besiegen, sondern auch Abschreckung schaffen. Das ist meine Rede. Denn manchmal besiegt man den Feind, aber der Feind wartet auf eine Gelegenheit und versetzt uns später einen weiteren Schlag. So etwas nützt nichts. Wir müssen zu einem Punkt gelangen, an dem wir abschrecken. Das heißt, der Feind muss das Gefühl bekommen, dass es unserem geliebten Land nicht durch die Wirtschaft und durch wirtschaftliche Probleme einen Schlag versetzen und Druck auf unser Volk ausüben kann. Diesen Punkt der Abschreckung müssen wir erreichen, und das ist machbar. Genauso wie es im militärischen Bereich der Fall war. Es gab eine Zeit, in der wir untätig dasaßen und feindliche Flugzeuge in großen Höhen eintrafen und unsere Städte bombardierten, und wir hatten keine Verteidigungsausrüstung in diesem Maße. Und als die Raketen abfeuerten, hatten wir nichts, um sie abzuwehren. Jetzt, da wir die Mittel dazu erlangt haben, wissen unsere Feinde, zumindest diejenigen, die in der Region sind oder Truppen in der Region haben, dass die Islamische Republik mit ihren aktiven und präzisionsgelenkten Raketen in dieser Region jedem Feind entgegentreten und diesen damit konfrontieren kann. Das haben sie verstanden. Das ist Abschreckung. Das bedeutet, dass die Feinde, die sich manchmal nach einem militärischen Angriff sehnen, die Lage betrachten und feststellen, dass es nicht so einfach ist und dass die Islamische Republik Iran eine starke Faust und eine kräftige Hand ihnen gegenüber hat. Das wirkt abschreckend. Wir müssen auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten an diesen Punkt gelangen. Dies ist eine Chance, die wir im Schatten der Sanktionen der Feinde haben. Daran können wir heute arbeiten. Der Widerstand des iranischen Volkes gegen die amerikanische Hegemonie und Habgier und sein Sieg auf vielen verschiedenen Schauplätzen, wie beim achtjährigen auferlegten Krieg und seinem Widerstand gegen alle Arten von Sanktionen, sind eine grundlegende Herausforderung für die amerikanische Macht und Hegemonie. Anzeichen für diese Herausforderung sind im Zusammenbruch der Pracht des Weißen Hauses bei vielen Völkern der Region und in der Welt zu sehen. In all den Jahren seit dem Sieg der Revolution war es das Ziel der USA, Iran auf regionaler und internationaler Ebene in eine Sicherheitskrise zu verwickeln. Dieses Ziel wurde zu Beginn des Sieges der Revolution in Form eines aufgezwungenen Krieges und der Planung eines Staatsstreichs verfolgt, was jedoch scheiterte. Die feindlichen Aktionen der USA gegen Iran hörten aber nicht auf, sondern veränderten sich in den letzten Jahrzehnten und traten in die regionale und internationale Arena ein. Beispiele sind die Beschuldigung Irans, nukleare Aktivitäten zur Erlangung von Atomwaffen durchzuführen, sowie die Bemühungen, Iranophobie herbeizuführen. Dieser feindselige Trend setzte sich auch auf andere Art und Weise fort, beispielsweise durch Bemühungen um einen Sturz der islamischen Staatsordnung von innen und die Strategie des maximalen Drucks in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Ayatollah Khamenei, das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution, bezeichnete in einer Rede bei einem Treffen mit den Kommandeuren der iranischen Armee es als eine der Taktiken der aggressiven Mächte, die Völker einzuschüchtern und sich selbst übertrieben groß und mächtig darzustellen. In Bezug auf die verschiedenen Verschwörungen gegenüber Iran seit Beginn des Sieges der Islamischen Revolution sagte er: Wenn die Islamische Republik und das iranische Volk diese Mächte gefürchtet und sich vor ihnen zurückgezogen hätte, würde es jetzt keine Spur mehr von Iran und den Iranern geben. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun: IRIB Pars Today German, PO Box 19395-6767 Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.